Guten Morgen miteinander. Wir wissen das, und ich habe es nochmal nachgelesen, dass in der Regel auf eine Kritik, dass es 5 Lob braucht, damit man das gut auffassen kann. Wir stecken jetzt mit in das Sendschreiben, der Offenbarung. Und im Sendschreiben, an Sardes, dunkt es mich, hat Jesus die Regeln ein bisschen außer Acht gelassen. Mit viel Fantasie finden wir ein Lob. Der Rest ist eher ein bisschen Kritik, Anweisungen und dann noch ein bisschen Verheißung, obwohl auch die Verheißung noch so ein bisschen etwas neben dazu mitschwingt. Wenn man das so liest, könnte man sich ja fragen, wie gehen wir mit so einem Sendschreiben um? Was machen wir mit all dem, was dort steht? In der Offenbarung 3,1 lesen wir: Gott segnet jeden, der die prophetische Rede an die Gemeinde liest. Und er segnet alle, die sie hören und sie auch befolgen. Finde ich mega ermutigend. Also wenn Jesus etwas kritisiert, in Anführungs- und Schlusszeichen, oder ermahnt, dann sind seine Motive absolut rein. Sein Ziel ist es immer, uns durch seine Worte näher an sein Herz herzuziehen. Sein Ziel ist immer, uns zu beschenken, uns zu segnen, uns Freiheit zu schenken. Nie uns abzudrücken und zu sagen, ja, jetzt muss ich es euch einmal sagen. Und so auch der Brief an Sardes hat vor 2000 Jahren das Ziel gehabt, die Gemeinde wieder ganz näher an sein Herz herzuziehen. Und auch heute Morgen soll der Brief das Ziel haben, euch, mich, ans Herz von Gott herzuziehen. Uns zu beschenken. So lade ich uns alle ein, dass wir offen sind für das, was Gott heute Morgen uns schenken will. Fangen wir an. In der Offenbarung 3,1 startet es mit der Einleitung. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Sardes. Das ist die Botschaft dessen, der die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat. Vielleicht wissen wir jetzt schon ein bisschen, was es bedeutet. Ich finde es spannend, dass sich Jesus immer zuerst vorstellt. Und da stellt sich ja wahrscheinlich die Frage, was ist mit diesen 7 Geistern gemeint? Gibt es jetzt irgendwie plötzlich 7 heilige Geister? Nein, es geht hier um die 7-fache Entfaltung vom Heiligen Geist, die im Jesaja 11, Vers 2 beschrieben ist. Ganz spannend. Dort heisst es, auf ihm, also auf Jesus, wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Die 7-fache Entfaltungen. Und der Heilige Geist mit dieser ganzen gewaltigen Fülle ist in Jesus und Jesus ist in der Gemeinde. Also mit dieser Vorstellung will Jesus sagen, ich weiss alles. Ich durchschaue alles, ich kenne alles und mir ist alle Macht gegeben. Und darum ist auch das Urteil oder die Anweisungen, die er sagt, es geht nicht einfach so, ja, so und so sieht es ungefähr aus, sondern es ist klare Wahrheit. Und so fängt er an. Offenbarung 3,1 geht es weiter. Dort schreibt Jesus, ich weiss alles, was du tust und dass du den Ruf hast, lebendig zu sein. Ich kann mir gerade ein bisschen vorstellen, wie sich die Gemeinde mit dem ersten Satzteil sehr gefreut hat. Ich denke, das ist ein super Feedback. Ich habe mir ein bisschen vorgestellt, wenn das hier da das Hetalkille wäre, wie wir im Angestellten-Team und Gemeindeleitung einander würden zunicken und denken, gut haben wir es gemacht. Sie sind wahrscheinlich, ich gehe davon aus, sehr eine aktive Gemeinde gewesen, oder? Sie haben einen guten Ruf gehabt, sie haben gute Predigten gehabt, schöne Anbetungszeiten. Aber leider ist der Satz noch nicht fertig gewesen. Die Gemeinde hat früh gejubelt, denn Jesus sagt weiter, aber du bist tot. Ich meine, das ist wie ein Faustschlag ins Gesicht, oder? Also, ich kann mir das fast nicht vorstellen, wie das war. Das ist Schock pur, oder? Das Urteil von dem, wo alles durchschaut, ist knallhart. Alles ist in den Augen von Jesus nur Schein. Das Lebende, wo alle das Gefühl haben, es ist so lebendig, ist in Wirklichkeit einfach tot. Knallhart. Was ist da nur schiefgelaufen in dieser Gemeinde? Jesus begründet das Urteil unter anderem im Vers 2 damit, dass er sagt, ihre Werke sind nicht vollkommen gewesen. Gott hat die nicht als gut angeschaut. Und in diesem Zusammenhang steht das Wort Werk nicht für einzelne Taten. Denn ich glaube, das Gemeindeleben und auch die Gottesdienste sind gut gewesen. Das war nicht zu wenig gut vorbereitet oder irgendwie unprofessionell gewesen. Sondern da ist das Wort Werk, damit ist das gesamte Verhalten von einem Menschen oder von einer Gemeinde gemeint, wo aufzeigt, was in Wirklichkeit vorhanden ist. Was für eine Substanz, was für ein Fundament ist. Und das Gesamtverhalten von dieser Gemeinde wirkt zwar äußerlich lebendig, aber in Wirklichkeit ist es tot. Ich habe mir dann die Frage gestellt, wie kann etwas, das mal lebendig war, geistlich lebendig war, wie kann so etwas jetzt plötzlich tot sein? Indem er sich von der Versorgung abschneidet. Habe ich hier die Stelle aus dem Epheser 1, 22 und 23 mitgebracht. Dort heisst es, alles hat Gott ihm, Jesus, zu Füßen gelegt und ihn zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib, also wir sind der Leib von Jesus. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Wir als Seetalkirche und als Einzelpersonen sind der Leib von Jesus Christus. Und er ist das Haupt. Und damit wir geistlich lebendig bleiben, müssen wir mit ihm verbunden sein und mit ihm verbunden bleiben. Als ehemalige Krankenschwester habe ich mehrmals gesehen, wie ein Körperteil aussieht, das nicht mehr wirklich verbunden ist, das nicht mehr durchblutet ist. Es wird schwarz und stirbt ab. Genau so kann sich der geistliche Tod langsam einschleichen, wenn wir uns vom Haupt von Jesus Christus ablösen. Ich habe mich weiter gefragt, ja, also okay, das ist in dem Fall passiert in Sardes, aber warum ist das passiert? Was ist in dieser Gemeinde abgegangen, dass das passiert ist, dass das zu diesem Desaster gekommen ist? Spannend, wenn man den Brief liest, es ist keine Verfolgung beschrieben, es gibt keine Verführung von irgendwelchen Lehrern, wie das in den anderen Sendschreiben ja war. Sie sind nicht bedroht von irgendwelchen Sachen. Man weiss, dass Sardes auch eher eine reiche Stadt war, dass es nicht gut gegangen ist. Es war soweit alles ruhig in diesem Sardes. Und vielleicht war genau das ja das Problem. Das schöne Leben hat sie hat sich von diesem schönen, gemütlichen Leben einlullen lassen. Und mir da bewusst worden ist, habe ich ein bisschen Bauchweh bekommen, oder? Und dachte, Sie sind nicht mehr wachsam gewesen. Sie sind langsam ein bisschen eingetöst. Und der drohende geistliche Tod hat sich eingeschlichen. Die persönliche Beziehung mit Jesus ist vielleicht ein bisschen vernachlässigt worden. Ein bisschen Trägheit und Gemütlichkeit hat sich eingeschlichen. Man war ja auch nicht so auf Jesus angewiesen gewesen, ja, oder wenn keine Verfolgung und nichts drum ist, hat man vielleicht das Gefühl, man braucht Jesus auch nicht so. Da und dort hat es Kompromisse gegeben. Auch das Gemeindeleben hätte die Gemeinde wahrscheinlich selber können stemmen. Man hätte ja gewusst, wie es funktioniert, man hätte die Gottesdienste gut können organisieren. Und immer mehr und mehr hat die Gemeinde irgendwie unabhängig von Jesus operiert. Und sie haben sich von dieser lebensspendenden Quelle getrennt. Und das im Fall nicht absichtlich, sondern es war wie so ein schleichender Prozess, weil sie nicht mehr wachsam war. Und man kann sehr gut Christ sein oder auch Gottesdienste organisieren, ohne dass man eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus hat. Man weiss ja vielleicht, wie man sich verhalten muss und was man muss machen muss. Ihr Ruf war lebendig, aber in Realität sind sie tot. Also, wenn ich den Brief ladet in dem Moment ein, dass wir eine ehrliche Selbsteinschätzung machen dürfen. Wie sieht es mit ihm, wie sieht es bei mir mit unserem geistlichen Leben aus? Anhand von dem, was ich jetzt erzählt habe, gibt es drei Möglichkeiten. Erstens, du bist lebendig. Du bist mit Jesus verbunden, mit ihm unterwegs, mit den normalen Höchst und Tiefst, die es halt einfach gibt. Aber grundsätzlich, du bist mit Jesus unterwegs. Das Zweite, vielleicht gibt es Leute hier innen, und ich kenne das aus meinem Leben sehr gut, ist, dass man hier und dort droht, ein bisschen einzuschlafen. Beziehung zu Gott ist vielleicht ein bisschen zum Trott und zum Trampf geworden. Es hat sich eben so eine geistliche Trägheit und Gleichgültigkeit eingeschlichen. Man merkt ja, und plötzlich fangen sich Prioritäten ein bisschen an zu verschieben. Das sind so Alarmzeichen. Oh, ich bin langsam am Einschlafen. Oder gibt es vielleicht Leute hier innen, die eingestehen müssen, ich bin geistlich tot. Das einerseits, weil du dich vielleicht noch nie für ein Leben mit Jesus entschieden hast. Zum geistlich lebendig werden, sind wir eingeladen, unser ganzes Vertrauen auf Jesus zu setzen. Oder vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ich habe mal geglaubt, aber nein, ich habe mich von dieser Quelle wieder abgeschnitten. Was ist dein Zustand heute Morgen? Was würde Jesus zu dir sagen? Ich habe mich dann auch gefragt, ja, wie sieht das Urteil über die Zitalkirchen aus? In vielen Zeitschriften sind mir in den letzten Jahren immer wieder mal präsentiert worden, so ein bisschen als die Vorzeigegemeinde. Wir haben den Ruf, lebendig zu sein. Ich finde, die Predigt ist eine Herausforderung auch für uns als Gemeindeleitung und auch als Angestellteam, dass wir wachsam bleiben. Auch wir hier, ich glaube grundsätzlich Gemeinden in Europa, stehen in der Gefahr, dass wir uns vom schönen Leben so ein bisschen einlullen. Dass wir gar nicht mehr so das Gefühl haben, wir sind auf Jesus angewiesen. Wir sind da sehr herausgefordert. Ich möchte den Bogen noch ein bisschen weiterspannen. Es geht hier in diesem Brief primär um den geistlichen Zustand, um das geistliche Tod oder lebendig sein. Aber vielleicht gibt es heute Morgen auch Leute, die hier innen sind, die darunter leiden, dass eure Ehe vielleicht eingeschlafen ist oder tot ist. Also vielleicht gibt es Leute, die andere Beziehungen in ihrem Leben haben, die eingeschlafen sind oder tot sind. Oder Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, die keine Freude mehr im Leben haben, die sagen, hey, ich spüre so viel Tod in meinem Leben. Egal, wo sich bei uns allen Schlaf oder Tod eingeschlichen hat, es gibt Hoffnung und Ermutigung am heutigen Morgen. Wir dürfen froh sein, wenn uns das bewusst wird. Ich finde es immer schön, wenn Jesus mir so Sachen aufzeigt, gibt er ja immer den Weg, wie man aus dem wieder rauskommen kann. Und darum, wenn dir etwas bewusst ist jetzt, freu dich darüber, weil es gibt einen Ausweg. Und denkt an den Anfang, wir sind gesegnet, wenn wir das lesen und Gott will uns beschenken. Und so geht es jetzt weiter mit diesen Aufforderungen. Jesus zeigt der Gemeinde in Sardes und heute Morgen, wie es weitergehen kann. Offenbarung 3,2a heisst es, werde wach. Was geistlich tot ist, kann wieder wach werden. Das Werden wach ist ein ganz spannendes Wort. Das ist nicht einfach eine Aufforderung an uns alle, sondern es ist ein Schöpferwort von Gott. Ein Wunder, das Gott tut. Aus etwas Totem kann wieder etwas Lebendiges werden. Jesus hat die Macht, durch seinen Heiligen Geist tot lebendig zu machen. Vielleicht kennt ihr die Stelle aus dem Hesekiel 37. Dort hatte Hesekiel eine Vision von einem Riesenfeld, wo alles voller Knochen war. Und er durfte zuschauen, wie Gott das durch seinen Geist wieder aus diesen Knochen lebendige Menschen gemacht hat. Und das kann heute Morgen geschehen. Der Weckruf von Gott läutet heute Morgen. Jeden Morgen läutet bei mir, und ich nehme an, bei euch alle den Wecker. Das ist für mich eigentlich immer einer der schlimmsten Momente im Tag. Ich bin ganz eine schlechte Aufsteherin, das ist ganz mühsam. Und ich muss mich immer entscheiden, nehme ich den Ruf vom Wecker ernst oder nicht. Dass meine Bürogespendli können Zeugen sein, dass sie es in der Regel ernst nehmen, dass sie kann erscheinen. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt eine Schlummerfunktion beim Wecker. Genau. Abstellen, 3 Minuten später kommt er wieder, oder? Also, wenn ich frei habe, zum Beispiel, kann das eine gute Stunde kann das so gehen. Ich denke immer, ich muss nicht aufstehen. Hey, ich möchte uns alle ermutigen, wenn heute Morgen der Wecker klingelt, dass wir nicht auf Schlummerfunktion stellen, sondern dass wir uns wecken lassen. Dass wir das an uns geschehen lassen. Du bist eingeladen, heute Morgen deinen toten Glauben oder deinen eingeschlafenen Glauben, deine tote Beziehungen, deine tote Hoffnung, Jesus herzustrecken, im Wissen, dass er ein Schöpferwort, das Wache auf kann sprechen und dass heute Morgen neues Leben in deinem Leben entstehen darf. Hey, was für ein Riesengeschenk! Und übrigens, das Wort Wache auf, das steht in einer Zeitform, die sagt, wir müssen immer wieder aufwachen. Jeden Morgen, wir müssen immer wieder aufwachen. Wir alle stehen immer wieder in der Gefahr, dass wir eindösen, dass wir schläfrig werden. Wir sind aufgefordert, immer wieder aufzuwachen und weiterzugehen. Die nächsten Punkte habe ich beschrieben unter «Bleib wach durch» das Folgende, was Jesus dann sagt. Das Erste, «Bleib wach durch Stärkung». Das heisst dort im Offenbarung 3, 2, A auch. «Werde wach und stärke das andere, das sterben will.» Also sobald du wach bist, oder wenn du wach bist, dann stärk das andere, weil das hält dich wach. Wir alle, wir haben schon gehört, stehen in der Gefahr einzudösen. Hey, im Turm brauchen wir einander. Wir haben Verantwortung füreinander. Und es ist wichtig, dass wir einander ermutigen, dass wir einander wachrütteln, dass wir bei jemandem nachfragen, wo wir das Gefühl haben, hey, der ist am Einschlafen. Durch das, dass wir andere wach halten, bleiben wir selber wach. Nehmt doch die Frage mit, wer von eurer Kleingruppe steht vielleicht in der Gefahr einzuschlafen? Manchmal denkt man sie, aber man traut es nicht zu sagen. Sind sie mutig? Oder vielleicht gibt es sonst Leute in deinem Umfeld, wo du denkst, die schlafen ein. Hey, dann du sie wachrütteln. Wir werden aber nicht nur aufgefordert, andere wach zu behalten, stärken, sondern uns selber zu trainieren. In Johannes 15, 4 lesen wir, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Das ist eben die Verbindung zu Jesus. Unser tägliches Training soll heissen, in Jesus bleiben. Die Beziehung mit Jesus zu pflegen, auf ihn schauen, da haben wir im letzten Jahr ganz viel darüber geredet. Ein gutes Training für mich, um in Jesus zu bleiben, ist immer wieder mal etwas Mutiges zu wagen, wo ich merke, da bin ich auf Jesus angewiesen. Mich ermutigen zum Beispiel sehr, auch Biografien zu lesen, oder ich habe kürzlich einen spannenden Film geschaut, der mich ganz fest ermutigt hat, mutige Schritte zu machen. Und das können so kleine Sachen sein, wie vor 2 Wochen habe ich gewusst, dass eine Freundin von mir, die Jesus nicht kennt, dass sie vor einer grossen Herausforderung steht. Und ich habe gedacht, und jetzt wollte ich mutig sein, um mich selber wach zu behalten. Ich will etwas mit Gott erleben. Und ich bin vorbeigegangen und habe ihr ein Blümchen gebracht für die Herausforderung. Und ich habe voraus gebetet, Herr, und ich will für die Freundin beten können. Ich will deine Liebe in ihr Leben hineinbringen. Und wir haben eine Stunde geredet und jetzt habe ich gesagt, hey, darf ich noch für dich beten, für deine Herausforderung? Und sie hat meine Hände gepackt und gesagt, ja, bitte. Und ich durfte für sie beten. Und ich meine, ich bin so glücklich heim und habe gedacht, Gott, das ist so super. Ich will mutige Schritte wagen mit dir. Das hält mich wach. Der nächste Punkt ist, bleibt wach durch Erinnern. Das heisst im Offenbarung 3, 3a, so denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest. Sie haben es vergessen, was sie empfangen haben. Und Jesus sagt dir und mir heute Morgen, hey, erinnere dich doch daran, was ich alles für dich gemacht habe. Dass ich dich aus einem sinnlosen Leben befreit habe, wo es nur um dich gegangen ist. Dass ich dich aus Gefangenschaften befreit habe. Erinnere dich daran an die Hoffnung, die ich dir geschenkt habe. Und erinnere dich vor allem daran, dass all das nur Gnade ist. Einfach ein Geschenk von mir. Du hast nichts dazu beigetragen. Erinnere dich daran. Das macht uns abhängig von Jesus. Erinnere dich daran, wie du begeisternd mir nachgefolgt bist. Wisst ihr noch, wie es war, als ihr euch frisch für ein Leben mit Jesus entschieden habt? Tut das mal ein bisschen erinnern. Und haltet wieder an dem fest, wie es damals war. Und dann bleib wach durch Buße. Haben wir jetzt auch schon manchmal gehört in der Offenbarung 3,3a. Nachher heisst es gerade, und tue Buße. Kehr um zu mir. Bei Buße kommt mir immer die Geschichte vom verlorenen Sohn in den Sinn. Ich finde, die verdeutlicht so schön, was es heisst, Buße zu tun. Der Sohn hat sich vom Vater gelöst. Er ist gegangen und hat damit eigentlich gesagt, du bist tot für mich. Und der Sohn selber ist geistlich tot gewesen. Aber sein Vater, ich stelle mir das immer so vor, dass er jeden Tag mit offenen Armen gewartet hat und geschaut hat, wo ist mein Sohn? Und als der Sohn zurückgekommen ist, hat der Vater ihn wieder in seine offenen Arme genommen und hat ihn wieder aufgenommen. Und so sind wir heute alle eingeladen, umzukehren. Buss, du hast ja wirklich umkehren, einen anderen Weg zu gehen. Und uns vielleicht auch von Wegen zu trennen, die uns schläfrig machen. Ich glaube, wir alle wissen, was es auch für Wege gibt, die uns eben auch geistlich schläfrig machen. Und wir sind eingeladen, wieder zurückzugehen in Gottes Arme. Und nur in der Abhängigkeit zu Jesus, nur in diesen Armen von Gott, sind wir wirklich lebendig. Es gibt ja das Lied, du machst mich lebendig. Und da dürfen wir bei Gott erleben. Wie in jedem Sendeschreiben kommt auch da noch eine Warnung. Der Offenbarung 3,3b heisst, wenn du nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Wir glauben ganz fest, dass Jesus eines Tages wieder auf die Welt wird kommen. Und die Warnung soll nicht sein, Zeigefinger und so, was passt auf, sondern die Ermahnung soll eine Ermutigung sein. Hey, lebt in dieser Erwartungshaltung, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Vielleicht können wir das gerade die nächste Woche ein bisschen trainieren, in dieser Erwartungshaltung zu leben. Das wird unser Leben beeinflussen. Es wird uns ermutigen, auch wach zu bleiben und andere wachrütteln, die am Einschlafen sind. Und dann kommen noch Verheißungen, die auch die eine oder andere Frage noch mit sich bringt. Offenbarung 3,4 heisst es, aber du hast einige in Sardes, das ist jetzt eigentlich so ein Schönste, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Also das ist so ein kleines Lob. Es gibt doch noch ein paar, die sich nicht haben einlullen lassen von dem schönen Leben, die treu geblieben sind. Ich finde es spannend. Das heisst übrigens nicht, dass die nie mehr gesündigt haben, oder das weiße Kleid oder so. Nein, sondern es bedeutet, dass das Menschen gewesen sind, die in Jesus geblieben sind. Sie haben gewacht, sie haben sich und andere trainiert, sie haben sich immer wieder erinnert an das, was Jesus ihnen geschenkt hat. Sie haben das festgehalten und immer wieder Buße da und umgekehrt. Ich finde das ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie ein sündloses Leben krampfhaft probieren zu führen oder alles richtig machen, sondern es geht darum, dass wir in allem, auch in unserem Versagen, in Jesus bleiben. Um da geht es. Ich finde, da gibt eine riesige Gelassenheit auch von dem krampfhaft, ich muss alles richtig machen. Und in dem im Jesus bleiben, steht eine grosse Verheißung, Offenbarung 3, Vers 5. Dort heisst es, wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Also wer überwindet, wer siegreich ist, wer immer wieder sich wecken lässt, der darf die Ewigkeit mit Jesus verbringen. Dafür stehen die weißen Kleider, dass wir die Ewigkeit bei Jesus verbringen dürfen. Auf diese Zukunft, auf die Ewigkeit, dürfen wir unseren Blick richten in all unseren Kämpfen. Hey, so schön, eines Tages werden wir uns alle im Himmel wiedersehen. Was für ein riesiges Geschenk. Und mit dem Blick auf die Ewigkeit lohnt es sich ja auch, die Kämpfe zu kämpfen. Es ist es wert, immer wieder sich wachrütteln zu lassen und weiterzugehen. Aber jetzt ganz ehrlich, die Offenbarung 3,5 hat mich auch ein bisschen stutzen gebracht, weil es heisst ja dort, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und für mich ist die grosse Frage aufgekommen, ja, also kann es denn sein, dass Gott meinen Namen plötzlich eines Tages aus dem Buch vom Leben austilgt? Also, dass ich nicht mehr gerettet bin und nicht in den Himmel komme? Kann es das sein? Spannende Frage, oder? Zu dieser Frage möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Stellt euch vor, dass das Leben mit Jesus wie eine Zugfahrt ist. Die Fahrkarte für die Zugfahrt hat Jesus mit seinem eigenen Leben gekauft. Und er streckt sie uns allen heute Morgen hin und wir dürfen sie im Vertrauen annehmen. Es ist ein Geschenk aus Liebe und aus Gnade. Es ist unsere Entscheidung, ob wir in den Zug einsteigen oder nicht. Jesus ist eine starke Loki, die vorwärts geht und keine teuflische Macht auf dieser Welt, keine menschliche Sünde, gar nichts kann die Loki aufhalten, weil Jesus der Sieger ist. Und der Zug kommt garantiert ans Ziel. Und schließlich wird auch geschaut auf dieser Fahrt, dass wir nicht gekidnappt werden, oder? Es heisst in der Bibel, niemand kann uns aus der Hand von Gott reissen. Es hat auch genug Verpflegung gekommen. Er beschenkt uns immer wieder mit dem, was wir brauchen. Aber im Zug zu bleiben und nicht auszusteigen, auch wenn wir vielleicht mal nicht im Luxusabteil hocken oder wenn es vielleicht gerade ein bisschen unbequem ist oder sich fest holpert, das ist unsere Aufgabe. Es ist nicht nur unsere Entscheidung, ob wir in den Zug einsteigen, sondern es ist auch unsere Entscheidung, in dem Zug innen zu bleiben. Das ist die Freiheit und die Würde, die Gott uns gibt als seine Söhne und Töchter, dass wir eben die Freiheit haben, ob wir dabei bleiben oder nicht. Nicht irgendeine Sünde oder eine falsche Entscheidung oder ein Kompromiss, wo wir eingehen, macht, dass wir aus dem Zug rausfallen oder was auch immer, sondern eine bewusste Entscheidung, ich will nichts mehr mit dem Jesus zu tun haben. Symbolisch gesehen, wenn wir aus dem Zug wieder aussteigen. Darum dürfen wir uns freuen, dass wir in diesem Zug innen bleiben dürfen. Wir sind alle eingeladen, in den Zug einzusteigen und in diesem Zug innen zu bleiben, mit dem Wissen, Gott kommt mit uns am Ziel, durch alle Höchst und Tiefst, durch alle Schwierigkeiten im Leben. Werd wach! Genau. Noch einmal. Das ist die Einladung für uns alle von Gott an dem heutigen Morgen. Ihr seid eingeladen, heute Morgen alles Gott nochmal ganz neu herzustrecken. Dort, wo wir eingeschlafen sind oder wo tote Sachen rum sind. Lasst die Schöpferkraft von Gott heute Morgen euch wirken. Lasst euch wecken. Tönt nicht den Schlummerdings rein, sondern lasst euch wecken. Und vielleicht gibt es Leute heute Morgen, die sagen, ich bin noch gar nie wach geworden. Ich habe mein Leben noch gar nie Jesus übergeben. Dann bist du auch heute Morgen von Herzen eingeladen, das erste Mal dein Leben Jesus zu geben, deinen Vater Arme zu rennen. Da bist du heute Morgen eingeladen, das zu tun. Was für eine Ermutigung ist der Brief? Was für eine Hoffnung steckt in dem Brief? Was für Leben steckt in dem Brief? Bei Jesus ist nichts unmöglich. Und der Brief endet mit diesen berühmten Worten: Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Ich finde es ganz schön, dass wir gerade heute Morgen auch miteinander das Abendmahl feiern. Jesus ist für dich und für mich am Kreuz gestorben und noch verstanden. Und sein Lebendigwerden steht dafür, dass auch heute Morgen neues Leben für uns alle da ist. Wir dürfen Leben empfangen. Wenn du heute das Abendmahl nimmst, bist du eingeladen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ganz bewusst neues Leben empfangen. Beim Brot darfst du dir bewusst machen, Jesus ist für mich auferstanden, gestorben und verstanden, damit ich leben kann. Und ich nehme das Leben wieder ganz neu in Anspruch. Und beim Blut darfst du dir bewusst werden, dass Jesus auch deine Sünden getragen hat. Überall dort, wo wir uns einlullen lassen. Er ist für da gestorben. Er hat das getragen. Du darfst um Vergebung bitten, Buß tun, umkehren, in die Arme von Gott gehen. Wir sind auch herzlich eingeladen während dem Abendmahl. Es hat Leute mit so grünen Schildchen, die für euch beten. Ich selber empfinde es immer als eine riesige Bereicherung, wenn Leute für mich beten. Wenn Leute über mein Leben, zum Beispiel eben das Leben aussprechen oder Vergebung zusprechen. Tun wir doch hier einander heute auch ermutigen und stärken, indem wir Gebet in Anspruch nehmen oder eben für andere beten. Es hat dort hinten dann Leute, die gerne für euch da sind. Das Abendmahl ist für alle da. Außer wenn du sagst, mit dem Jesus will ich nichts zu tun haben. Dann möchte ich dir empfehlen, dass du das Abendmahl nicht nimmst, weil es macht dir wirklich keinen Sinn, die Beziehung mit Jesus zu stärken, wenn du die gar nicht willst. Und sonst sind dann nachher alle herzlich eingeladen, das Abendmahl zu nehmen. Ich werde dazu die Worte aus der Bibel noch vorlesen, aus dem 1. Korinther 11. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch daran. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Abendmahl ist super zum daran erinnern. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.